Ja, Herr, wir haben gesungen, öffne du uns die Augen. Und das ist mein Gebet, dass du uns die Augen unseres Verstandes öffnest. Dass du uns die Augen des Herzens öffnest. Und Herr, dass du uns begegnest durch dein Wort. Und das ist mein Gebet, dass ein jeder von uns etwas mitnehmen kann aus deinem Wort heute Morgen. Mitnehmen für die Woche, neu entdecken, neu hören, neu, ja, von dir berührt zu werden. Herr, sprich du zu uns. Amen. Wir haben schon einiges von dem gesungen, was im Grunde genommen hier im Text wir sehen. Der Herr, er besiegte das Grab. Mein Erlöser lebt. Und das war die Botschaft, die die Jünger verstanden hatten. Und das ist das, was in Apostelgeschichte immer wieder zum Ausdruck kommt, dass die Jünger den lebendigen Herrn, den sie 3 Jahre lang nachgefolgt sind, den nach der Kreuzigung als Auferstandenen erlebt haben. Ich habe diesen Herbst der Apostelgeschichte mehrfach durchgelesen, durchgehört und unter unterschiedlichen Aspekten betrachtet. Und mir ist so manches aufgegangen, was ich vorher im Text nicht so wahrgenommen habe. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir in den nächsten Wochen, Monate durch die Apostelgeschichte predigen, dass ihr einfach mal in eure stille Zeit oder in der Zeit euch nehmt und das Buch oder die Apostelgeschichte durchliest und vielleicht einfach in mehreren Übersetzungen, um zu schauen, zu hören, um einfach auf die Stimme Gottes zu hören, was Gott euch sagen möchte. Und ich hoffe, dass dann die Predigten, die folgen werden oder die auch stattfinden werden, dass wir gemeinsam einiges entdecken, was die Urgemeinde, im Grunde genommen die Apostelgeschichte ist, wo Geschichte geschrieben wurde, die Geschichte der Gemeinde Jesu. Und ich wünsche mir, dass wir alle inspiriert werden von dieser Botschaft aus der Apostelgeschichte. Vor allem, weil eine Botschaft durch und durch die ganze Apostelgeschichte, durch die Kapitel durchzieht. Und zwar, die Jünger waren begeistert, sie waren ermutigt, sie waren im Grunde genommen euphorisiert. Ihr Heiland, den sie gesehen haben am Kreuz sterben, den haben sie lebendig erlebt. Der Auferstandene, ihr Heiland, der Erlöser, er lebte. Und das war die Botschaft, die sie bezeugten, die in den Predigten in Apostelgeschichte durch im Mittelpunkt steht. Und das war die Botschaft in all den Zeugnissen und Wunder und Heilungen, die die Jünger im Namen Jesu vollbringen durften. Unser Herr, er lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht am Tod, am Kreuz hängen geblieben. Nein, er ist auferstanden. Und ich durfte manches ganz neu entdecken, was ich vorher noch nie in der Form gesehen habe. Und das hat mich berührt und begeistert. Im ersten Kapitel, in den ersten 11 Verse, sehen wir im Grunde genommen die Gründung der christlichen Gemeinde. Und die Apostelgeschichte setzt den Bericht fort, den Lukas in Lukas Evangelium begann und erstreckt sich im Grunde genommen über 30 Jahre nach Himmelfahrt von Jesus. In dieser kurzen Zeit wurde die christliche Gemeinde gegründet und die gute Botschaft von der Erlösung breitete sich überall in der Welt aus, sogar bis hin zu der Hauptstadt des Römischen Reichs Rom. Die Christen, die die gute Botschaft predigten, waren gewöhnliche Menschen. Menschen mit Schwächen, Menschen mit Begrenzungen. Und sie empfingen den Heiligen Geist, so wie Gott, der Vater, so wie Jesus es vorhergesagt hatte in den Evangelium, so fand es statt. Und die ganze Apostelgeschichte gibt uns Aufschluss über die erste Gemeinde, das Wesen der ersten Christen und zeigt uns, wie wir auch heute vorgehen dürfen, wie wir auch heute Gemeinde leben dürfen und wie wir heute im Grunde genommen das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigen dürfen. Mir kam die Frage in diesem Herz: Was macht die frohe Botschaft froh? Wir sagen, es ist eine gute Nachricht, aber was macht sie gut? Wenn Menschen das Evangelium hören, hören sie eine gute Nachricht? Kommt das Gute rüber? Wo steckt oder wo setzen wir unseren Schwerpunkt? Die Verse 1 bis 11 bilden die Brücke zwischen den Berichten der Evangelien, die vier Evangelien und die Ereignisse der Urgemeinde, die den Beginn des Christentums kennzeichnen. Jesus verbrachte nach der Auferstehung nur 40 Tage mit seinen Jüngern, um sie zu lernen, und sie wurden durch die Auferstehung Jesu tiefgreifend verändert. Früher hatten sich sie gestritten, sie haben ihren Herrn verlassen nach der Kreuzigung. Petrus sagt sogar vor der Kreuzigung: Ich kenne ihn nicht. Er leugnet Jesus. Und nun aber erhielten die Jünger in einer Reihe von Begegnungen mit den Auferstandenen, mit dem lebendigen Christus, eine Antwort auf viele ihrer Fragen. Sie erhielten Gewissheit, sie erhielten Zuversicht, sie wurden in ihrem Glauben gestärkt, dass Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Vorher haben sie gezweifelt. Nach der Kreuzigung waren sie hoffnungslos verloren. Sie gingen zurück in ihren Job, sie gingen und wurden wieder Fischer und sie waren verzweifelt. Waren diese 3 Jahre umsonst? War das einfach rausgeschmissen? Eine Zeit? Und erst durch die Auferstehung gewannen sie Gewissheit. Gewissheit, dass das, was Jesus ihnen gelehrt hatte, das ist wahr. Das ist richtig. Er ist der Herr. Er ist der Messias. Er ist der versprochene Erlöser. Lasst uns die ersten 3 Verse anschauen. Jesus kündigt das Kommen des Heiligen Geistes. Die Jünger konnten sich von der Tatsache der Auferstehung überzeugen und lernten mehr über das Reich Gottes und die Verkündigung des Evangeliums sowie die Quelle ihrer Kraft des Heiligen Geistes. Und das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Jünger war geprägt von der Gemeinschaft mit Jesus und dem Wort Gottes, das Alte Testament, die Gebote. Und so können auch wir heute im Bibellesen und im Gebet die Jüngerschaftsschule oder in die Jüngerschaftsschule gehen und von dem auferstandenen Christus lernen und von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Indem wir an das glauben, was Jesus gelehrt hat, und indem wir uns von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen lassen und somit mitwirken, den Jesus' Auftrag auf Erden zu erfüllen. Lukas sagt, dass die Jünger Augenzeugen für alles waren, was mit Jesus geschehen war. Das heißt, sein Leben, seine 3 Jahre Wirkung auf der Erde, die Wunder, die er getan hat, und die Kreuzigung. Und die 40 Tage nach seiner Auferstehung, in denen er sie mehr, ich bin überzeugt, mehr lehrte über das Reich Gottes als die 3 Jahre davor. Warum? Weil sie ein Aha-Erlebnis hatten. Weil sie begriffen, das, was er uns gelehrt hat, das ist eingetreten. Und da gibt es kein Zweifeln. Die Verheißungen im Alten Testament wurden erfüllt. Jesus erschien den Jüngern nach seiner Auferstehung in vielen Situationen und bewies ihnen, dass er lebendig war, Macht hat über Leben und Tod. Und die Auferstehung Jesu war der Schlüsselmoment im Leben der Jüngern, die wie nichts anderes eine lebensverändernde Kraft in ihrer Beziehung zu Jesus bewirkte. Beim Tod von Jesu hatten sie sich in alle Richtungen zerstreut. Sie waren enttäuscht, sie hatten Angst um ihr Leben. Doch nachdem sie den auferstandenen Christus begegnet waren, scheuten sie keine Gefahr mehr. Sie scheuten keine Gefahr, die frohe Botschaft von Jesus in die Welt verbreiten. Müsst ihr euch vorstellen, plötzlich geschieht irgendwas in ihr Leben, vorher voller Zweifel, Angst und im Grunde genommen Hoffnungslosigkeit. Und jetzt nahmen sie auf sich Gefängnis, sie nahmen auf sich Schläge, sie nahmen Ablehnung auf sich, sie waren sogar bereit, den Märtyrertod zu sterben. Ohne sich einschüchtern zu lassen und ohne von dieser Mission, von ihrem Auftrag abzuweichen. Und diese Frauen und Männer hatten ihr Leben bestimmt nicht für irgendeine Illusion riskiert. Sie waren bereit, ihr Leben für etwas zu geben, was sich lohnt. Sie wussten, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Und dies Begeisterung, die Erfüllung des Heiligen Geistes machte sie froh, gab ihnen Kraft, die Botschaft weiterzugeben. Und sie vertrauten dem Wort. Sie vertrauten, und das ist wichtig zu wissen, auch für uns, weil es unser Vertrauen in die Augenzeugen des auferstandenen Herrn stärkt. 20 Jahrhunderte später können wir noch immer gewiss sein, dass unser Glauben auf Tatsachen beruht und nicht auf ein Märchen. Jesus erklärte ihnen das Reich Gottes. Mit seinem Kommen war es angebrochen. Und als er in den Himmel zurückkehrte, wurde Gottes Reich durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in die Herzen der Jünger gelegt, manifestiert und zum Ausdruck gebracht. Es ist erstaunlich, was hier geschieht. Dass aus den kleinen Haufen Leute plötzlich eine Bewegung startet, die Jahrhunderte, Jahrtausende Bestand hat. Jesus erklärte ihnen das Reich Gottes. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die Gläubigen das Reich Gottes in aller Welt verbreiten. Und die Apostelgeschichte berichtet, wie wir diese Arbeit der Urgemeinde, wie sie stattfand, auch heute noch weiterführen dürfen. Wie sie dort begann und sich bis heute fortsetzt. In einem zweiten Abschnitt spricht Lukas von der Verheißung des Heiligen Geistes. Bleibt in Jerusalem. Die Bezeichnung dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dabei sind am Werk. Wenn Jesus auf der Erde geblieben wäre, hätte seine physische Anwesenheit die Ausbreitung des Evangeliums eingeschränkt. Denn physisch konnte Jesus immer nur an einem Ort anwesend sein. Nachdem er in den Himmel aufgefahren war, konnte er durch den Heiligen Geist und dem Leben der Gläubigen überall in der Welt gegenwärtig sein. Der Heilige Geist wurde gesandt, damit Gott nach der Rückkehr Christi in den Himmel nun mit und in seinen Jüngern sein konnte. Der Geist würde sie trösten, in seiner Wahrheit leiten, sie an die Worte Jesu erinnern und ihnen die richtigen Worte geben und sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Am Pfingsttag wurde der Heilige Geist allen gegeben, die an den Herrn Jesus glaubten. Wir empfangen den Heiligen Geist, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen. Der Heilige Geist steht am Anfang der christlichen Erfahrung. Ohne ihn können wir nicht mit Christus sein, lehrt uns Paulus in Römer Kapitel 8. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht mit Christus vereint sein oder werden. Und der Heilige Geist führt uns in den Leib hinein, in den Leib Christi. Der Heilige Geist ist die Kraft unseres neuen Lebens in Christus. Er beginnt in uns ein lebenslanger Prozess der Veränderung, durch den wir Jesus immer ähnlicher werden. Wenn wir Christus im Glauben annehmen, gehen wir augenblicklich eine persönliche Beziehung zu Gott ein. Und der Heilige Geist wirkt in uns, um uns zu helfen, im Glauben zu wachsen und vereint mit der christlichen Gemeinschaft zu sein. Es ist der Heilige Geist, der uns ja das Wort Gottes offenbart, wo Jesus zu uns wirkt und durch uns wirkt. Durch den Heiligen Geist möchte Gott uns was sagen. Hat Gott in deinem Leben was zu sagen? Wir sehen hier, im Leben der Jünger war er anwesend. Er war gegenwärtig. Er war erfahrbar, erlebbar. Ich komme zum dritten Abschnitt, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. In den Jahren des Wirkens von Jesus auf Erden stellten die Jünger sich ständig Fragen bezüglich des Wirken Gottes, sein Kommen, ja, das Reich Gottes. Aber das Reich, von dem Jesus sprach, war zuerst vor allem ein geistliches Reich. Die Jünger waren ähnlich gestrickt wie alle anderen Juden und sie hofften, dass der Messias kommen würde und sie befreien würde vom römischen Reich, von dieser Unterdrückung. Die Menschen hatten irdische Wünsche, aber Gottes Plan war, das Reich Gottes zu bauen, damit Menschen ihn erkennen und ihn als Erlöser annehmen und ihn anbeten. Die Kraft, die durch den Heiligen Geist gegeben wird, beschränkt sich nicht auf eine außergewöhnliche Stärke, sondern umfasst Mut, Schritte im Glauben zu wagen, Kühnheit, Zuversicht, Einsicht, Fähigkeit zu leben und der Autorität Jesu zu folgen. Und all diese Aspekte würden die Jünger brauchen, würde die Urgemeinde brauchen, um den Auftrag Jesu zu erfüllen, den Auferstandenen zu verkündigen. Wenn du an Jesus Christus, als dein Erlöser glaubst, kannst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren. Jesus versprach es den Jüngern, dass sie Und wir sehen hier in dem Text drei Schritte. Der Heilige Geist würde über sie kommen, erstens. Zweitens, sie würden die Kraft empfangen. Und drittens, sie würden Jesus mit außerordentlicher Kraft und Effektivität bezeugen. Oft wollen wir diese Reihenfolge umkehren. Oft wollen wir aus eigener Kraft und Autorität handeln und das Evangelium verkündigen. In unserem Glauben oder Dienst als Zeugen Jesu geht es nicht darum zu zeigen, was wir für Gott tun können, sondern es geht vielmehr darum zu zeigen, was Gott für uns getan hat. Jesus hatte seine Jünger angewiesen, Menschen aus allen Völkern von ihm zu erzählen. Aber sie sollten zuerst auf den Heiligen Geist warten. Gott hatte einen Auftrag für sie. Und Gott hat auch einen Auftrag für uns, für dich. Nicht nur erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, sondern auch das zu tun, wozu er uns beauftragt. Oft versuchen wir, unseren Auftrag aus eigener Kraft zu tun oder voranzutreiben, und sind nicht bereit zu warten auf Gottes Wirken oder Handeln zu seiner Zeit. Wir versuchen Gott vorzugreifen und wundern uns, dass der Segen ausbleibt und dass wir auf der Nase fallen. Wenn wir hier in diesem Text weiterlesen, sehen wir, dass die Jünger ungeduldig wurden und plötzlich kam ihnen der Gedanke, wir müssen noch einen wählen. Wir sind ja jetzt nur zu 11. Wir müssen ja noch einen dazu wählen. Es kann ja nicht so weitergehen. Aber Pfingsten hatte noch nicht stattgefunden. Und manchmal ist das Warten auf Gottes Wirken schwierig. Und ich kann aus eigener Kraft sprechen oder aus eigenem Leben sprechen, dass ich oft hab versucht, selbst mitzuhelfen. Selbst versucht, habe was zu tun und nicht gewartet, bis Gott oder Gottes Zeitpunkt da war. Und dieser Vers 8 beschreibt eine Folge des ständigen ausdehnenden Kreises. Im Grunde genommen, dass es sich verbreitete. Die Botschaft hat sich geografisch von Jerusalem bis Samaria und schließlich bis ans, ja, die ganze Welt ausgebreitet. Gottes gute Botschaft sollte allen Völkern gelten und hat ihre endgültige Bestimmung noch nicht erreicht. Woran stellen wir es fest? Ich denke, wir stellen es daran fest, wenn es in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft noch Menschen gibt, die nicht mit dem Evangelium erreicht wurden oder erreicht sind. Jesus sagt, bis ans Ende der Welt. Es gibt immer noch Menschen, die Jesus nicht kennen. Und so ist es unser Auftrag, dass die liebende Botschaft Gottes in größeren Kreisen ausbreitet, als sich im Grunde genommen zu sagen pflegt, Hauptsache ich bin gerettet. Jesus ruft uns auf. ruft die Jünger auf, dass sie sich erfüllen lassen vom Heiligen Geist und dass sie den Auftrag erfüllen, den sie bekommen haben. Und zwar in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Im vierten Aspekt oder Teil des Textes geht es um die Himmelfahrt von Jesus. In die Verse 9 bis 11 lesen wir, und ich denke, es war wichtig für die Jünger. Es war wichtig für die Jünger, dass sie gesehen haben, wie Jesus in den Himmel fuhr. Und dass sie wussten und nicht zweifeln brauchten, dass es Gott war, dass es der versprochene Messias war, dass es der Herr, ja, der Erlöser der Welt, der jetzt in den Himmel gegangen ist. Nach den 40 Tagen seit der Auferstehung mit seinen Jüngern kehrte Jesus nun in den Himmel zurück. Und die beiden weiß gekleideten Männer waren Engel, die die Jüngern mitteilten, dass Jesus eines Tages genauso wiederkommen wird, wie sie ihn gesehen haben, in den Himmel auffahren. Die Engel haben mit ihrer Botschaft die Herzen der Jünger gestärkt, ihnen die Hoffnung gegeben, ihnen Zuversicht gegeben, dass das, was gesagt wurde, sich erfüllen würde. Aber auch getröstet, dass Jesus jetzt nicht mehr unter ihnen war. Die Geschichte der Welt und der Kirche ist nicht zufallsbedingt, sondern bewegt sich auf einen konkreten Punkt zu. Auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, der über die Erde eines Tages richten und herrschen wird. Die Frage ist, bist du bereit, wenn der Herr wiederkommt? Bist du vorbereitet, wenn er wiederkommt? So wie er in den Himmel gefahren ist, so wird er wiederkommen. Und bis es soweit ist, haben wir als seine Jünger, als seine Nachfolger einen Auftrag zu erfüllen. Diese gute Botschaft den Menschen in unserer Umgebung weiterzugeben. Den Menschen es zu erklären, es zu, im Grunde genommen vorzuleben, dass sie neugierig werden. Und so liegt es an uns, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Auch heute steht uns Christus, ja, vor uns. Und auch heute steht uns Christen die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung. Und wir dürfen uns von dem Heiligen Geist die Kraft Gottes Mut geben lassen, Einsicht geben lassen, die wir brauchen. Und auch die Kühnheit, die Überzeugtheit, unseren Auftrag für Gott zu erfüllen. Denn wir haben einen lebendigen Herrn. Und wir dürfen einen lebendigen Herrn bezeugen und nicht einer, der tot ist. Und diese Botschaft hatten die Jünger begriffen. Diese Botschaft des auferstandenen Christus hatten sie erfahren. Sie hatten ihn erlebt. Und sie haben ihn immer wieder erlebt. Und das durften sie bezeugen. Und das wünsche ich uns, dass wir auch die Kraft des Heiligen Geistes erfahren in unserem Alltag. Immer wieder uns erfüllen lassen von ihm, durch sein Wort, durch seine Gegenwart. Und dass wir immer wieder
uns darauf besinnen und erinnern, wir sind nicht zufällig hier auf der Erde, sondern als erlöste Kinder haben wir einen Auftrag. Und ich wünsche mir, dass Gott heute durch diesen Text dir eine Botschaft weitergibt, aufs Herz legt, dass du neu Feuer, neu Begeisterung empfängst im Glauben für den Herrn. Amen.
Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, Herr, dass du unser Herr bist. Danke, Herr, dass du nicht tot bist, sondern lebendig. Und danke, Herr, dass wir es bezeugen dürfen. Danke, Herr, dass wir dich erleben und erfahren dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst, zu uns sprichst, uns Dinge offenbarst, uns immer wieder die Augen öffnest für dein Wort und immer wieder uns darauf hinweist, wo es in unserem Leben Veränderung braucht. Wo Bedarf besteht und wo wir dir ähnlicher werden können, dürfen, ja sollten. Und so ist mein Gebet, Herr, dass du unser Herzen berührst, dass wir von dir erfüllt werden und neu hinhören, was du uns zu sagen hast. Amen.